Tja, also vorher schon eine Laudatio zu hören, das erzeugt natürlich ein bisschen Druck. Aber ich will mich davon nicht beeinflussen lassen, weil das hat alles nichts mit, sage ich mal, ist nicht meine Schuld insofern, sondern es ist alles Gnade. Ja, ich habe heute ein Thema, und zwar kommt das aus Römer. Ich mache nochmal zwei Vorbemerkungen dazu, wie ich möchte, dass meine Predigt verstanden wird. Also zum einen völlig ohne Druck. Also wenn jetzt hier irgendwas so rüberkommt, von wegen du musst und so weiter, dann ist das nicht beabsichtigt von mir. So, das heißt, macht euch das mal klar. Ich habe, Martina macht ja so eine Ausbildung. Da ist ein interessantes Detail von, aus der Verhaltensforschung oder so, sind Metaprogramme. Metaprogramme definieren so Sorting Styles auf Englisch, also wie sortiere ich Informationen, die ich erhalte, ein. Und da gibt es immer so Gegensätze. Zum einen interne Referenz als Beispiel und gegen externe Referenz. Es gibt also Leute, die haben eine interne Referenz, das heißt, die haben eine Überzeugung, die steht fest, und wenn sie eine Information erhalten, dann nehmen sie die wahr als Information, nicht als Regel oder als Gesetz oder als Angriff auf die Persönlichkeit, sondern einfach als Information und verarbeiten die, nehmen das an, was vielleicht gut ist, was für sie passend erscheint, und nehmen anderes eben nicht an. So, das wäre die interne Referenz. Eine Gefahr dabei ist natürlich, dass solche Leute sich vielleicht überhaupt nichts mehr sagen lassen, dass sie alles nur so Larifari nehmen. Das ist auch nicht richtig. Also es gibt immer für diese Sachen, wie ich was wahrnehme oder wie ich was umsetze, gibt es eine Überbetonung und eine, sag ich mal, eine gute Richtung. Und die externe Referenz im Gegensatz dazu, das sind Menschen, die, sage ich mal, sehr darauf fokussiert sind, was denken andere über mich, was sagen andere über mich, was für Regeln geben mir andere, was für Rahmen geben mir andere, damit ich leben kann. Da ist dann die Gefahr, wenn man nur in so einem Stil Sachen sortiert, externe Referenz, dass man sich gar nicht, sag ich mal, dass man sich darauf zu sehr konzentriert, dass man gar keine eigenen Gedanken sich machen kann, sondern immer nur andere Regeln annimmt und das als festes Gesetz nimmt. Und irgendwo die Wahrheit ist wie immer dazwischen. Man kann also von beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Und ich möchte halt, dass ihr meine Predigt mit eurer internen Referenz prüft. Also die Bibel sagt, prüfet aber alles und das Gute behaltet. Das heißt, jeder ist dafür selbst verantwortlich, was er aus der Predigt macht, aus dem, was ich sage, aus dem, was Frank sagt, aus dem, was hier im Gottesdienst passiert, aus dem, was Jesus ihm sagt. Jeder kann das selber prüfen. Dafür sind wir geschaffen. Also das ist die erste Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung ist, ich werde heute viele Bibelstellen lesen, vorlesen, und ich liebe ja die Bibel, und wenn ich mir so die Bibel mal angucke, gibt es auch unterschiedliche Übersetzungen. Es gibt zum Beispiel die Luther-Übersetzung. Viele Leute sagen, Luther, ja, alte Sprache und so weiter, und der hat vieles falsch übersetzt, aber das hat seine Berechtigung. In Luther kommt viel von der Schönheit der Sprache zur Geltung, sage ich mal, was in anderen Übersetzungen nicht ist. Es gibt Übersetzungen, die sehr genau am Urtext sind, Elberfelder zum Beispiel, die sind manchmal aber sehr schwer verständlich und sehr kompliziert geschrieben, aber die haben auch ihre Berechtigung. Es gibt dann Übersetzungen, die mit Verständlichkeit, auf Verständlichkeit ausgelegt sind, da gehen aber manche Tiefen verloren. Zum Beispiel Neue Genfer Übersetzung, Hoffnung für alle, oder Neues Leben Bibel, ähnliche Sachen. Es gibt auch einfach krasse Übertragungen in die heutige Welt, zum Beispiel die Volksbibel. Und auch das ist manchmal sehr hilfreich, sich in der Volksbibel mal einen Bibeltext anzugucken, weil das genau wieder diese interne Referenz kalibriert. Das heißt, interne, externe Referenz. Du kannst viele Informationen von verschiedenen Blickwinkeln, jede Bibelübersetzung hat einen anderen Schwerpunkt, einen anderen Blickwinkel, ist eine andere Gruppe von Leuten, die das übersetzt hat, kannst du zusammenfassen zu einem vollständigen Bild. So, deswegen lese ich meine Bibelstelle, Römer 5, Vers 1 bis 11, auch in zwei Übersetzungen vor. einmal in der Elberfelder und einmal in der Neuen Genfer. Also, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Für einen Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Man merkt schon, es ist teilweise sehr verschachtelt. Jetzt nochmal in der neuen Genfer Übersetzung. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ja, da steckt ganz schön viel drin. Ich werde sicherlich nicht alles heute beleuchten können und vieles nur anreißen. Wenn wir mal gleich anfangen mit Vers 1 und 2, da steht etwas über unseren Stand bei Gott. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also, wenn wir Jesus angenommen haben, sind wir gerechtfertigt. Durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Also, wir haben den Zugang erhalten zur Herrlichkeit Gottes, zur Gnade. Das ist unser Rechtsstand. Also unsere Rechtslage war eigentlich ziemlich aussichtslos gegenüber Gott. Das war ungefähr so, wie wenn man vor Gericht geht und du hast eigentlich gar keine Chance, weil klar ist, du bist schuld. So, das war eigentlich die Ausgangslage. Wir sind getrennt von Gott, Wir haben nicht die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Das war vor Jesus. Also das war unsere Rechtslage. Aussichtslos wären wir vor Gericht gestellt worden, zack, ab in Kerker oder wo auch immer. Im Prinzip, unser Todesurteil war schon unterschrieben. Und jetzt kommt Gott auf die Idee, unsere Rechtslage zu ändern durch Jesus. Das heißt, auf theologisch sozusagen Rechtfertigung. Also das heißt, es ist nicht so, dass irgendwie Gott einen Abstrich gemacht hat an seiner Gerechtigkeit und mal fünfe gerade sein lässt oder solche Dinge oder mal ein Auge zugedrückt hat, sondern die Strafe, die wir verdient hätten, liegt auf Christus. Das heißt, dadurch, dass Jesus unsere Strafe getragen hat, haben wir eine Änderung der Rechtslage. Wir sind in dem Zustand der Rechtfertigung. Wir sind gerechtfertigte Sünder vor Gott, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben. Und dieses Wenn ist natürlich wichtig. Da steht ein Wort, Zugang erhalten haben. Das heißt im Griechischen Prosagoge. Und nur um das mal zu illustrieren, Zugang zu dieser Gnade. Dieses Wort wird auch verwendet zum Beispiel als Zugang zu einer Audienz bei einem Mitglied der königlichen Familie. Das meint das. Wir haben, also zu einem König kommt man nicht so einfach, ne? Zu Gott kann man nicht so einfach kommen, es sei denn, wir haben durch die Gnade den Zugang erhalten, durch Jesus, durch seine Erlösung, dadurch, dass wir das angenommen haben. Oder was auch damit beschrieben wird, ist der Zugang zum Tempel. Das war ja auch nur für die Juden. Die haben dann irgendwie den Zug der Anbetenden gehabt, und die nicht Juden waren, die wurden aussortiert, die durften nicht in den Tempel. Und da wird auch dieses Wort Zugang liegt auch da drin. Oder es wurde auch verwendet für eine Hafeneinfahrt. Das heißt, wir haben dann Zugang zum Hafen der Gnade Gottes. Wir haben dann Frieden in dem Hafen. Es sind nicht mehr die Brecher, in denen wir rumstehen müssen, sondern wir haben eigentlich einen Zustand des Friedens bei Gott. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum macht Gott das eigentlich? Könnten ihm die blöden, ungehorsamen Menschen nicht auch gestohlen bleiben? Also wenn ich so manchmal mit Leuten umgehe und die kommen mir quer, dann habe ich nicht die Neigung irgendwie, denen vielleicht besonders viel Gutes zu tun. Dann mache ich mal einen kleinen Exkurs. Was ist eigentlich das Wesen Gottes? Vielleicht habt ihr so eine Vorstellung oder so Gedanken, könnt mal was einwerfen. Was macht das Wesen Gottes aus? Liebe. Liebe ist wichtig. Nochmal, Gott ist allmächtig. Liebe, Treue, Treue ist eine Eigenschaft Gottes. Er ist durch und durch gut, genau. Er kann nicht lügen, also Gott ist Wahrheit, was wir auch singen. Gott ist vollkommen, langsam zum Zorn. Gott ist heilig. Er ist barmherzig, er ist geduldig, er ist treu, er ist Liebe. Also wenn wir mal gucken, zum Beispiel Gottes Wesen im Neuen Testament, nur mal als Beispiel in 1. Johannes 4, Vers 16 steht, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Oder über Jesus. Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Oder der Heilige Geist. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Das sind so die drei Personifizierungen Gottes: Gott Vater, Gott Sohn, Jesus oder Gott der Heilige Geist. Und die sind, haben im Prinzip alle die gleichen Eigenschaften. Manchmal haben wir so die Vorstellung, nicht, dass Gott Liebe ist, sondern dass Gott irgendwie der zornige Gott ist. Das stimmt natürlich auch. Und dass Jesus irgendwie Gott besänftigen musste und deswegen dieses ganze Erlösungsgedöns, weil Gott ja eigentlich derjenige ist, der uns verurteilt. Aber es steht ganz klar drin, Gott ist Liebe. So. Und wir können auch Gott, den Vater, Gott, den Sohn, Gott, den Heiligen Geist nicht irgendwie so separat betrachten, als wären es drei Götter oder drei Gottheiten. Denn Gott ist dreieinig, nicht Gott ist drei entzweit. Das heißt, dass Jesus genauso Liebe ist, wie Gott Liebe ist, und dass der Heilige Geist genauso auch ein Geist der Liebe ist und ein Geist der Wahrheit. Und Gott ist ein Gott der Wahrheit. Also das dürfen wir nicht trennen. Was heißt denn eigentlich Dreieinigkeit? Warum dieses Ganze mit Sohn, Vater, Heiliger Geist? Es hat eigentlich eine ganz einfache Erklärung, und das passt auch zu unserem Thema, was wir sozusagen als Gemeinde so in den Vordergrund gestellt haben. Dreieinigkeit bedeutet, Gott ist ein Beziehungswesen. Gottes Wesen ist die vollendete Beziehung. Und eine Beziehung macht nun mal überhaupt keinen Sinn, wenn Gott alleine wäre. Deswegen wird Gott beschrieben als drei Personen, die in Beziehung zueinander stehen, weil Gott das vollständige, also die vollendete Beziehung verkörpert. Und das geht eben nur mit einem Gegenüber. Und Gott ist das vollständige, vollendete Gegenüber. Und weil Gott uns zu seinem Bilde geschaffen hat, deswegen sind wir auch Gottes Gegenüber, sind wir auch Beziehungswesen, und Beziehungen sind essentiell für das Leben. So irgendwann um die Kriegszeit rum, da sind ja ganz grausame Sachen teilweise passiert, da hat man mal Versuche mit Säuglingen angestellt und hat die ohne Zuwendung und ohne Liebe aufwenden lassen, sondern nur ernährt. Im Prinzip hat es denen an äußerlich nichts gefehlt, aber die haben keine Zuwendung, keine Liebe, keine wirkliche Beziehung gehabt, und man hat festgestellt, die sind daran eingegangen. Das heißt, wir brauchen Beziehungen genauso wie die Luft zum Atmen. Wenn wir nicht in Beziehung leben zu anderen, nicht in Beziehung leben zu Gott, dann sind wir eigentlich tot. Dann sind wir bloß existent, aber haben kein Leben. Deswegen auch diese Worte, Gott ist Liebe, Gott ist Wahrheit, Gott ist Güte, Gott ist Schöpfer, Gott ist Leben, Gott ist barmherzig, Gott ist treu. Das sind alles so Beziehungsdinge. Wenn wir mal diesen Satz nehmen, Gott ist Liebe. Vielfach ist es so, dass wir irgendwie das missdeuten im Sinne von Liebe ist irgendwie was Großes, Erhabenes, das Wichtige. Und Gott ist so ein Symbol für Liebe zum Beispiel. Also das gibt es in vielen. Oder Wahrheit ist das Erhabene und Gott ist ein Symbol für Wahrheit. Oder Güte ist das Erhabene und Gott ist ein Symbol für Güte. Das heißt, wir versuchen eigentlich solche Dinge so zu personalisieren, also nicht auf eine Person zu beziehen, dann hat das nämlich nichts mit unserer Beziehung zu Gott zu tun, sondern es ist so ein höherer Wert. Das hängt damit zusammen, dass wir in unserer Gesellschaft tatsächlich den Verstand ziemlich überbetonen und irgendwelche Beweisführungen höher achten als zum Beispiel Beziehungen oder als das Sein an sich. Und ja, der Wert wie Wahrheit oder Liebe wird höher geachtet als Gott. Und Gott ist die Person, die all diese Werte verkörpert. Es ist nämlich genau umgekehrt. Nicht Gott ist ein Symbol für Liebe, sondern Liebe ist ein Symbol für Gott. Güte ist ein Symbol für Gott. Wahrheit ist ein Symbol für Gott. Die Schöpfung ist ein Symbol für Gott. Das Leben an sich ist ein Symbol für Gottes Wesen, und auch Beziehungen sind ein Symbol für Gottes Wesen. Also das Wahre, Vollkommene und so weiter ist alles in Gott drin, und wir können das eigentlich gar nicht wirklich erfassen, weil wir mit unserem menschlichen Wesen, mit unserem menschlichen Verstand begrenzt sind. Aber Gott ist die unbegrenzte Liebe, Gott ist die unbegrenzte Güte. Und deswegen ist Liebe, so wie wir sie verstehen können als Menschen, nur ein Symbol für das, was Gott eigentlich ist. Und da gibt es vielleicht noch einen kleinen Exkurs noch weiter. Was heißt eigentlich Symbol? Warum eigentlich Symbol? Es ist so, dass Gott zu uns häufig in Symbolen spricht. Wenn man zum Beispiel Sprache an sich nimmt, dann ist Sprache schon mal wieder ein Symbol eigentlich für das, was wir eigentlich ausdrücken wollen, unsere Gefühle, unsere Gedanken und so weiter. Wir können eigentlich nur das ausdrücken, indem wir das, was Symbolhaftes drüberlegen, wie zum Beispiel Sprache. Jesus hat zum Beispiel seinen Jüngern wichtige Wahrheiten in Form von symbolhaften Erzählungen in Gleichnissen nahegebracht. Gott hat uns so angelegt, dass wir Symbole verstehen. Zum Beispiel Gleichnis vom verlorenen Sohn, das kennt jeder. Ein Gleichnis für die Vaterliebe Gottes. Wir sehen das auch beispielsweise im Straßenverkehr, dass wir viel schneller etwas erfassen können, wenn es symbolhaft ist. Verkehrsschilder, da steht nicht groß was drauf auf den Verkehrsschildern, ne, so dass man das lesen müsste, sondern das ist ein Symbol, Vorfahrt achten oder du hast hier Vorfahrt oder und man sieht sofort, kann das verknüpfen, unser Gehirn verknüpft das und weiß, was zu tun ist. Deswegen nutzt man das, dass wir im Prinzip Symbolwesen sind. Ja, wie ist das jetzt nochmal zurück zur Gottesliebe? Wie hat sich Gottes Liebe gezeigt? Wenn wir Römer 5, Vers 6 folgende mal lesen, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wir würden vielleicht für eines unserer Familienmitglieder sterben oder für ein großes Vorbild, jemanden, der es wert ist oder dem wir viel zu verdanken haben. Manche Leute sind gestorben für irgendwelche Revolutionsführer oder so, weil sie aus dem sozusagen ihre Identität gezogen haben. Nicht so Gott. Wir waren als Sünder Feinde Gottes. Was gibt es für eine größere Liebe, als auch für seinen Feind zu sterben? Wenn wir mal in der Symbolwelt bleiben, ist also das Kreuz ein Symbol für die Liebe Gottes. Ganz real ist Christus für uns zur Sünde gemacht worden. Sozusagen, Sünde ist zu einem Symbol für Gott geworden, damit wir wieder in Beziehung zu ihm treten können. Wenn man das mal zu Ende denkt. Gott hat sich zu dem machen lassen, was er am meisten hasst. Er hasst die Sünde am meisten. Zu dem, was ihm am meisten gegen den Strich geht. Deswegen ist das auch viel mehr, als wenn wir für unser Kind sterben oder für irgendetwas sterben oder so. Weil Gott ist für etwas gestorben, hat etwas angezogen, was er am meisten hat, um uns zu erretten. Warum hat Gott das alles möglich gemacht? Weil wir Gott so wichtig und so wertvoll sind, dass er sich selbst zur Sünde machen lässt, um uns zu retten. Es war sein tiefster Wunsch, die Trennung, die seit dem Sündenfall zwischen uns und Gott liegt, aufzuheben. Und das ging eben nur so. Wir sind dazu berufen, mit ihm in Gemeinschaft, in Beziehung zu leben. In 1. Korinther 1, Vers 9 steht, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Das heißt, unsere Berufung ist Beziehung. Das hatten wir auch schon in der Fasten- und Gebetswoche. Frank hat das ausgeführt. Und damit wir das wirklich verstehen, damit wir das wirklich verinnerlichen können, sind Symbole wichtig, sind gute Symbole wichtig. Symbole sind wichtig für uns, um Dinge zu erkennen und abzuspeichern. Wenn man zum Beispiel guckt, hier das Symbol des Kreuzes, ich finde, da steckt richtig viel drin. Da steckt unten drin irgendwie so eine dunkle Menschenmenge, die dann zu einer hellen Menschenmenge wird durch das Kreuz. Da ist das Blut Christi mit dran an dem Kreuz. Da ist die zukünftige Herrlichkeit drin, unsere Hoffnung. Da sind hier Symbole, vielleicht die Taube als Symbol für den Heiligen Geist sind hier drin. Wir haben hier so einen Kelch als Symbol für das Abendmahl. Also guckt euch das mal an, Symbole sind wichtig. Und achtet darauf, mit was für Symbolen ihr euren Geist füllt, euren Verstand füllt, euren Kopf füllt, mit was für Bildern. Oder was für Bilder zwangsläufig uns vorgegaukelt werden, wenn wir irgendwie im Fernsehen gucken, wenn wir Werbung sehen und so weiter. Was für Ideale uns da vorgegaukelt werden, die eigentlich gar nicht das sind, was Gott mit Beziehungen meint. Zum Beispiel, wenn du das ein Symbol ist, Gott als Vater. Da kann es natürlich sein, dass unser irdischer Vater gar nicht so väterlich war, wie Gott das ist. Dass der versagt hat in der Erziehung, dass der uns nicht bestätigt hat, dann kann unsere Symbolwelt, Vater, das, was das für uns verkörpert, kann was ganz anderes sein, als was Gott eigentlich als Vater für uns sein möchte. Und so können wir also dadurch, dass solche Symbole verkehrt worden sind in uns, also Lügensymbole sind, könnten wir eigentlich gar nicht die Bestätigung und den Zuspruch Gottes empfangen, den er uns geben möchte. Und dann ist es irgendwie wichtig, dass wir diese Symbolwelt, unsere Vorstellungskraft von Gott reinigen lassen. Dass wir genau dieses falsche Symbol zu Gott bringen, wenn Gott uns das zeigt, dass es dran ist, und durch ein wirklich wahres Symbol ersetzen lassen. Das geht nur, weil wir, wenn wir uns in der Gemeinschaft mit Jesus bewegen. Das können wir nicht von uns selbst. Und deswegen ist es so wichtig, deswegen ist es unsere Berufung, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Noch ein weiterer Aspekt steckt in diesen Versen drin. Wenn wir weiterlesen, Vers 9, Römer 5, Vers 9. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden, jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Warum eigentlich glauben wir, dass Gott uns rettet oder er hat uns gerettet, als wir noch Sünder waren, aber jetzt lässt er uns links liegen, nachdem wir durch Jesus gerettet sind und trotzdem immer wieder was falsch machen? Wir fallen ja immer wieder auf die Schliche des Teufels rein, wir sind immer wieder unvollkommen, wir haben immer wieder Probleme in Beziehungen, wir haben Probleme mit unserer Arbeit, wir haben Probleme mit unserer Konsequenz und so weiter. Wir sind eigentlich hier in dieser Welt immer noch nicht das, was wir gerne wären. Und vielfach denken wir, Mensch, wenn ich bin doch jetzt eigentlich erlöst, ich müsste ganz anders sein. Wenn ich jetzt sündige, kann ich nicht mehr zu Gott kommen. So. Und das ist eine grundfalsche Annahme. Das steht hier drin. Wenn Gott uns schon, als wir seine Feinde waren, die Erlösung gebracht hat, mit uns Gemeinschaft haben wollte, mit uns in Beziehung tritt, warum sollte er dann jetzt, wo wir seine Freunde sind, wo wir also gerechtfertigt sind, dem Stand nach, und dann noch Fehler machen, warum sollte er uns dann nicht annehmen? Warum sollte er uns nicht mit unseren Fehlern, auch wenn sie jetzt noch zutage treten, annehmen? Und das heißt, es ist keinesfalls so, dass wir als gerechtfertigte Sünder immer noch von Zeit zu Zeit Stolpernde, das ist ein ganz natürlicher Vorgang, als gerechtfertigte Sünder, also Freunde, bei Gott weniger willkommen sind als im Zustand unserer Feindschaft zu Gott. Wir sind bei Gott jetzt noch viel willkommener, weil wir seine Freunde sind. Häufig hindert uns die Diskrepanz zwischen dem, was wir bei Gott sind, gerechtfertigte Königskinder, und was wir immer noch in unserem Verhalten, unserer Persönlichkeit für Unzulänglichkeiten feststellen und empfinden. Das hindert uns, frei zu Gott zu kommen. Wir denken, so wie wir sind, kann Gott uns gar nicht annehmen, aber das ist eine Lüge. Es ist nicht so, dass Gott irgendwie unsere Beziehung zu ihm behindert, sondern wir behindern unsere Beziehung zu Gott. Und zwar nicht durch die Sünde an sich oder durch die Fehler an sich, die in uns drin sind, sondern durch die Art und Weise, wie wir mit diesen Fehlern umgehen. Indem wir eben diese Fehler verheimlichen, indem wir da was Schamhaftes drauflegen, indem wir das verbergen wollen, indem wir vielleicht auch besser dastehen wollen, als wir sind. Wir machen alle Fehler. Da gibt es noch einen weiteren Exkurs. Wie kommt es eigentlich zu dieser Diskrepanz? Wenn da steht, wir sind gerechtfertigt, warum sind wir nicht auf einmal vollkommen? Könnte doch auch so schön sein, dass wir vollkommen sind. In Römer 8 steht, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Also das ist unser Stand. Wenn man dann weiterguckt, das war Vers 1 nach Vers 10, wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Das heißt, unser Körper wird nicht auf einen Schlag verändert. Wir werden auf einen Schlag errettet. Blöd, eigentlich könnte der auch verändert werden. Unser Fleisch, unsere Gedankenwelt, unsere Symbolwelt, die wir haben, das wird nicht auf einen Schlag verändert. Jesus verändert das Schritt für Schritt und deswegen fallen wir immer noch in unsere alten Muster und haben die Möglichkeit, da reinzufallen, weil das eben so ist, dass wir nicht Sklaven von Jesus sind, wie wir vorher Sklaven der Sünde waren, sondern wir sind freiwillig bei Jesus. Und wir können uns jederzeit und zu jedem Zeitpunkt bei jeder Entscheidung dafür entscheiden, von Gottes Geist bestimmen zu lassen oder unserer alten Natur nachzugehen. Und in diesem Kampf werden wir immer stehen. Aber durch Jesus haben wir überhaupt erst die Möglichkeit, uns für Gott zu entscheiden. Es bedarf nicht vorrangig unserer Anstrengung, sondern unserer Entscheidung. Ich will mein Leben vom Geist Gottes bestimmen lassen. Ist das das, was du sagst? Auch wenn du feststellst, Mensch, jetzt habe ich wieder den gleichen Mist gebaut, den ich schon immer gemacht habe. Sagst du dann, ich will mein Leben vom Geist Gottes bestimmen lassen? Das ist kein Automatismus, dass ich das wieder und wieder und wieder wieder tun muss. Aber unsere alte Natur ist durch unser ganzes bisheriges Leben geprägt. Durch Freude oder Traumata, durch Überfluss oder Mangel, durch Erfolge und Scheitern. Wenn Gott das mit einem Fingerschnips einfach wegtun würde, wären wir emotional hoffnungslos überfordert. Viele Dinge, Verletzungen oder Zurückweisungen aus der Vergangenheit beeinflussen unser Handeln halt noch jetzt. Gott weiß darum, aber er lässt sie noch nicht ans Tageslicht treten. Er lässt nicht alles gleichzeitig ans Tageslicht treten, weil wir den damit verbundenen Schmerz nicht ertragen könnten. Insofern sind Schutzmechanismen, die wir vielleicht aufgebaut haben, auch gut, weil die verhindern, dass wir irgendwie wahnsinnig werden, wenn alles auf einmal zutage, alles auf einmal geheilt werden würde, würde der Schmerz uns so überwältigen, dass wir das gar nicht ertragen könnten. Und deswegen ist die Verwandlung in sein Bild, die wir ja alle wollen, ein langer Prozess, der immer wieder mit Schmerzen verbunden ist und nur Schritt für Schritt und in der engen Verbundenheit mit Jesus gelingt. In Kolosser 3, Vers 22 steht, nach Elberfelder, zieht nun an als Auserwählte Gottes das Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Das heißt, das ist etwas, was wir immer wieder anziehen können. Wir können uns immer wieder dafür entscheiden. Es ist auch etwas, was mit Training zu tun hat. Wir können also von zwei Seiten kommen. Von der einen Seite, es gibt irgendwie tiefe innere Verletzungen, die manche Verhaltensweisen in uns sozusagen induzieren oder bewirken. Genauso gibt es aber auch Verhaltensweisen, die wir ändern können, wo wir durch Training auch sagen können, okay, ich entscheide mich jedes Mal wieder, ich entscheide mich dafür, gütig zu sein, Erbarmen zu haben, demütig zu sein und so weiter. Und so gibt es also viele Wege, wie Gott in uns Veränderung bewirkt, aber die Wurzel davon, dass wir das überhaupt können, liegt darin, dass wir durch Gott erlöst sind. Wenn wir nochmal kurz zurückgehen, ich habe einen Teil ausgelassen. Das ist jetzt mein letzter Punkt, zurück zu Römer 5. Und diese Passage wird auch sehr oft missverstanden. Denn da steht, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns ab Vers 3 auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also das sind Verse, es gibt solche ähnlichen auch noch an anderer Stelle und viele haben sich gefragt, wie geht denn das eigentlich? Rühme dich der Bedrängnisse. Ist das nicht schizophren? Freue dich über die Not, die du jetzt gerade durchmachst. Das kann doch gar nicht sein, oder? Gott will doch nicht, dass wir schwere Zeiten durchmachen, dass wir scheitern, dass wir in Not geraten, dass wir krank werden, oder? Ich habe kürzlich einen Artikel im Aufatmen gelesen, da hat der Autor eine Geschichte erzählt, die er als Pastor erlebt hat. Er hat eine alte Frau besucht, die in ihrem Leben viel erlebt hat, die auch vom Leben gezeichnet war, und die hat ihm dankbar und glücklich ihre Geschichte erzählt. Ich hatte eine sehr schwere Jugend. Dann hatte ich viele Männer. Dann bekam ich ein Kind. Dann war ich alleinerziehend. Alleinerziehend schlug ich mich durchs Leben und putzte und kellnerte in Sanatorien. Einmal hat sie einen berühmten Dichter bedient, vielleicht das Frühstück gebracht. Der betrachtete sie eingehend und schrieb dann auf eine Serviette: Mir sind die Bewährten lieber als die Bewahrten. Und das ist irgendwie genau das, was hier durchleuchtet. Wir können nicht vor allem bewahrt werden, auch wenn wir uns das wünschen. Auch wenn wir das zum Beispiel für unsere Kinder wünschen. Wir werden nicht vor allem bewahrt werden können, weil das heißt, dass wir dann keine Bewährung erleben. Wenn wir nichts erleben, dann erleben wir nichts. Also dann passiert auch nichts. Ich habe mich erinnert gefühlt an diesen Film Findet Nemo, wo der Vater seinen kleinen Sohn in der Seeanemone bewahren wollte vor allem, was in der Umgebung passiert. Und dann war der Sohn dann, sag ich mal, der war gar, konnte gar nicht sich entfalten, konnte gar nicht er selbst werden, konnte gar nicht selbst irgendwie Strategien entwickeln, konnte gar nicht selbst erwachsen werden. Wenn wir nur darauf achten, dass wir vor allem Unbill und allen Nöten und so weiter bewahrt werden, dann werden wir nicht das werden, was Gott für uns hat. Und deswegen ist es notwendig, dass wir Bewährungsproben erleben. Es ist praktisch zwangsläufig und es ist ein Ausdruck der Liebe Gottes, wenn wir Bewährungsproben erleben. Und deswegen können wir uns freuen und können dafür dankbar sein, auch wenn es schwer ist. Und wir gehen aber manchmal mit Bewährungsproben ganz anders um. Wir denken, eine Bewährungsprobe, wenn mir irgendwas Schlimmes passiert, das ist eine Strafe Gottes. Oh, vielleicht habe ich irgendwo gesündigt und deswegen hat Gott mich bestraft. Das ist eine Haltung, die entspricht Gottes Wesen überhaupt nicht. Also verabschiedet euch davon mal. Oder ich bin krank geworden. Welche Sünden sind denn dafür verantwortlich? Du bist krank geworden, weil es vielleicht gerade irgendwie ein Grippevirus umgeht? Weil du in der Welt lebst? Was hat das denn mit Sünde zu tun? Also, ja. Oder wir verfallen in Selbstmitleid. Das ist die andere Weise. Ja, ach, mir geht's so schlecht. Ich habe es so schwer. Ich habe so wenig Zeit und so weiter. Und dann leiden wir hier so durch die Gemeinde und durchs Leben und alle sollen möglichst sehen, wie sehr ich leide und dass es mich ganz schlimm getroffen hat. Das ist auch nicht das, was Jesus für uns hat, wenn er uns Bedrängnisse auferlegt oder so. Wir können uns in den Bedrängnissen freuen, weil wir wissen, dass diese unser Durchhaltevermögen und unseren Glauben stärken können. Sie festigen unsere Hoffnung. Das steht da drin. Wenn wir da nochmal gucken, da steht, Bedrängnisse bewirken Ausharren. Wörtlich heißt Bedrängnis Druck, wenn man das griechische Wort nimmt. Und Ausharren kann auch mit Geduld übersetzt werden oder es bedeutet auf jeden Fall, dass wir aktiv standhalten können. Also durch die Bedrängnisse sollen wir lernen, aktiv standhalten zu können. Also zum Beispiel standhalten gegenüber der Versuchung. Und dieses aktive Standhalten, das bewirkt dann Bewährung. Wenn wir uns in verschiedenen Situationen bewährt haben, der Begriff Bewährung ist auch sehr interessant. Der wird auch zum Beispiel als Echtheitsprüfung genommen. Prüfung von Edelmetallen, wenn die geläutert sind, wie echt, wie rein sind die. Das ist die Bewährung. Das ist nicht, wir sind auf Bewährung frei geworden oder so, aus dem Gefängnis gekommen, sondern wir haben uns in gewissen Situationen bewährt und das sollte unser Ziel sein. Und dafür sind dann solche Drucksituationen da. Und dann kommt dann das Letzte, nach der Bewährung kommt die Hoffnung. Die Bewährung bewirkt Hoffnung. Und die Hoffnung ist genau das, die kann nicht enttäuscht werden. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist bezeugt in unseren Herzen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Gott kann uns keine Hoffnung geben, die zu Schanden wird. Und durch diese ganzen Dinge, durch diese Stärkung des Glaubens, durch die Bedrängnis, durch das Ausharren, durch die Bewährung hindurch, wird unsere Hoffnung gestärkt und die wird nicht zuschanden. Und das ist irgendwie das Wesentliche von dem Ganzen. Das ist das, worum es eigentlich geht. Und deswegen müssen wir nicht irgendwie verzagen, bloß weil wir in Bewährung sind oder in Bedrängnissen sind. Und deswegen können wir uns auch immer dafür entscheiden, dass wir uns von ihm bestimmen lassen und nicht von unserer alten Natur. Aber wenn wir mal fallen, dann ist das ganz natürlich, dann ist das nichts, was uns peinlich sein müsste, sondern dann ist es einfach nur ein Grund, wir können wie der verlorene Sohn zum Vater wiederkommen und wiederkommen und wiederkommen und wiederkommen. Und das ist unsere Aufgabe, solange bis vielleicht dann irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen ist, dass Gott die tieferen Wurzeln anpackt, die für unser Verhalten verantwortlich sind. Aber wir können immer wieder in die Vergebung kommen. Also, du kannst dich dafür entscheiden, dich von ihm, von seinem Geist bestimmen zu lassen. Amen.